ARD.
Ich fühlte mich immer, als wenn ich ganz dollen Muskelkater hätte. Als wenn man ganz übertrieben Sport gemacht hat und am nächsten Tag das Gefühl hat, ich möchte keinen Schritt vor den anderen setzen. Es tut mir einfach alles weh.
Das, was Silke Rover hier schildert, das kenne ich. Ihr ja bestimmt auch. Mal zu lange gejoggt oder im Fitnessstudio übertrieben. Und am nächsten oder spätesten übernächsten Tag, da kommt die Rache. Da weiß man dann überhaupt nicht mehr, wie man aus dem Bett kommen soll.
Das kenne ich natürlich auch. Aber bei Silke Rover ist das erst der Anfang. Ihre Schmerzen, die werden irgendwann so schlimm, dass sie sich gar nicht mehr bewegen kann. Wie dramatisch das war, hat mir ihre Physiotherapeutin Stefanie Dickmann oder auch Steffi erzählt.
Sie hat unheimlich viel geweint. Sie ist nicht mehr rausgegangen. Sie hat nur noch drin gesessen. Sie ist nicht mehr unter Leute gegangen. Natürlich auch begründet durch die Schmerzen, weil sie gar nicht mehr konnte. Sie konnte am täglichen Leben nicht mehr teilhaben.
Was steckt hinter Silkes Schmerzen? Um diese Frage geht es in unserem heutigen Abenteuerdiagnose. Und damit hallo, schön, dass ihr da seid. Falls ihr zum ersten Mal reinhört, ihr hört hier den einzigen Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Wir erzählen euch hier alle zwei Wochen einen echten Fall. Dabei geht es um Menschen, die plötzlich an unerklärlichen Beschwerden leiden und um Ärzte und Ärztinnen, die nach der richtigen Diagnose fahnden. Ich bin Anke Christians und ich bin Medizinredakteurin beim NDR.
Ja, hallo und ich bin Volker Arendt. Ich habe die Geschichte von Silke Rover recherchiert und auch die Fernsehfolge dazu gemacht. Das ist übrigens eine Geschichte, die ich wohl nie wieder vergessen werde.
Und das will was heißen, denn du hast ja schon sehr viele spannende Abenteuerdiagnosefälle für unsere Fernsehausgabe umgesetzt. Ich habe mal grob überschlagen, das müssen in den letzten 15 Jahren deutlich über 100 gewesen sein.
Ja, das kann schon hinkommen.
Aber lass uns zurück zu Silke kommen. Du hast erzählt, sie wohnt in so einem ganz kleinen Dorf in Schleswig-Holstein.
Stimmt, und zwar heißt das Dorf Beringstedt. Das ist eine 700-Seelen-Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Und Silke arbeitet da damals als Erzieherin in einer Krippengruppe. Aber vor allen Dingen ist sie da die Frau des Bürgermeisters von Beringstedt. Und damit kennt sie auch so gut wie jeder in dem Dorf. Allerdings nicht nur, weil sie die Frau des Bürgermeisters ist, sondern vor allen Dingen wegen ihrer fantastischen Torten, die sie backt. Und naja, die sind wohl regelrecht legendär in Beringstedt. Silke liebt es, Feste zu organisieren in dem Ort und steuert, wann immer es geht, auch so eine Torte bei.
Das sind ja die allerbesten und allerbeliebtesten Nachbarn, sag ich jetzt als jemand, der nicht so ein Händchen fürs Backen hat. Also wir wissen jetzt, dass Silke Rover eine beliebte, eine gut vernetzte und eine total aktive Frau ist.
Ja, man kann sogar sagen, Silke ist eine regelrechte Macherin.
Und dann macht sich plötzlich zum ersten Mal diese mysteriöse Krankheit bemerkbar. Wie genau lief das ab?
Also es war eigentlich eine ganz banale Situation. Silke steht an der Tankstelle und will ihrer Tochter unbedingt beim Tanken helfen.
Wieso das?
Tjörven Rover, so heißt ihre Tochter, die hat da gerade ihren Führerschein bestanden und fährt mit ihrer Mutter ein bisschen durch die Gegend. Und als der Tank fast leer ist, steuert sie die Tankstelle an und zögert nur einen kurzen Moment, weil sie ein Auto noch nie getankt hat. Und das nutzt Silke Rover aus und übernimmt.
Okay, da kommt die Macherin durch.
Ja, genau. Und beim Tanken passiert dann was, das Silke Rover und ihre Tochter Tjörven im Interview so geschildert haben.
Ich habe den Tankstutzen eingesetzt und den Hebel zum Antanken nach oben gezogen. Und in dem Moment spürte ich einen Schmerz im Ringfinger und in der oberen Hand. Und es fühlte sich an, als wenn man es verstaucht hätte.
Und das ist in kurzer Zeit super schnell dick geworden. Und dann ist sie zum Arzt gefahren, sollte dann zum Röntgen. Und auf diesem Röntgenbild war dann irgendwas, was da nicht hingehörte. Und dann ging das ja alles los.
Wenn Ärzte sagen, da ist was, was da nicht hingehört, dann schwant einem nichts Gutes. Also das ist kein einfacher Bruch oder keine einfache Verstauchung. Was war es denn, Volker?
Die Röntgenbilder zeigen was ganz anderes und zwar eine merkwürdige Beule in ihrem Mittelhandknochen. Und die Diagnose lautet ein sogenanntes Enchondrom.
Ein Enchondrom, das ist ein Tumor, der sich im Inneren des Knochen bildet, aus Knorpelgewebe. Und solange nur ein oder zwei davon auftauchen, sind diese Tumore in der Regel gutartig und fallen meist auch gar nicht weiter auf.
Genau, auch bei Silke Rover war die Entdeckung ja letztendlich ein Zufall.
Wie erklärt das dann aber ihre dicke Hand nach dem Tanken?
Das haben die Ärzte Silke Rover damals so erklärt.
Es hieß nur, dass da also letztendlich ein Enchondrom war, was aufs Gefäß gedrückt hat und durch die Bewegung eben die Ader zum Platzen gebracht hat. Und dadurch eben auch das dicke Hämatom dann.
Okay, jetzt müssen Enteodrome ja nicht immer gleich operiert werden. Häufig reicht ja auch abzuwarten und regelmäßig zu kontrollieren. Aber bei Silke empfehlen die Ärzte, diesen Knochentumor zu entfernen. Warum?
Der Tumor war zwar nicht besonders groß, aber er lag ja doch ziemlich ungünstig, ebenso, dass er die darüber liegende Ader zum Platzen gebracht hat. Also damit das einfach nicht nochmal passiert, sollte das Enteodrom nun entfernt werden. Und außerdem ist ihr Mittelhandknochen durch den Tumor insgesamt wohl auch ziemlich fragil geworden. So fragil, dass der Orthopäde ihre Hand jetzt bis zur OP erstmal eingegipst hat, um Schlimmeres zu verhindern.
Die hatten wohl auch relativ große Angst, dass dieser Knochen wohl durchbricht und das dann noch mehr kaputt geht.
Das war wieder die Tochter Tjörven. Und bis es zur OP kommt, dauert das sage und schreibe 3 Monate.
3 Monate mit einer eingegipsten Hand, das ist ja auch wirklich auch alles andere als ohne. War es eigentlich die rechte oder die linke Hand? Hast du, glaube ich, noch gar nicht verraten.
Es war die rechte und natürlich ist Silke Rover ausgerechnet auch Rechtshänderin.
Oh Mann, die Arme. Also konnte Silke kaum was machen, definitiv keine Torten backen und hat wahrscheinlich am Ende sehr auf die OP hingefiebert. Und die war dann doch sehr viel größer und umfangreicher, als Silke ursprünglich angenommen hat.
Genau, der Eingriff dauert ungefähr 7 Stunden. Und wenn man sich das genau vorstellt, ist das auch kein Wunder. Also zuerst entfernen die Chirurgen diese Wucherung aus den Knochen, also den Tumor. Und dann verpflanzen sie ein gesundes Stück Knochen aus dem Becken in den maroden Handknochen. Das ist ein Rieseneingriff.
Und Silke hofft nun natürlich, dass die verpflanzten Knochen schnell einheilen und sie die Hand wieder ganz normal benutzen kann.
Also klar, direkt nach der OP hat Silke natürlich starke Schmerzen in der Hand und im Becken auch. Aber sie geht davon aus, dass das im Laufe der Zeit alles wieder besser wird, dass die Schmerzen verschwinden. Doch 6 Wochen nach dem Eingriff sind die immer noch da und sie kann ihre Finger immer noch nicht wieder richtig bewegen.
Und das, obwohl sie ja mit ihrer Hand regelmäßig zur Physiotherapie geht.
Genauer gesagt zur Physiotherapeutin Steffi Diekmann, von der haben wir ja am Anfang schon gehört. Und die wundert sich inzwischen auch, weil sie sowas nach einer Hand-OP im Prinzip noch nie erlebt hat.
Also die Hand war in einer leichten Krallenstellung, wenn man es jetzt nicht medizinisch sagt, also in einer Beugestellung der Finger. Und das nächste Problem war eben die Beweglichkeit im Handgelenk, auch das war nicht möglich.
Was hat denn Silke Rover dazu gesagt? Ich meine, mit so einer Hand und den Schmerzen war sie ja weiterhin sehr eingeschränkt.
Also ich sag mal so, begeistert waren alle Rovers nicht davon. Tochter Tjörven hat das damals am besten auf den Punkt gebracht.
Wir waren schon sauer, vor allem weil Mama halt diese Schmerzen hatte. Mama ging es absolut nicht gut und wir haben uns auch einfach gefragt, was ist da 7 Stunden lang operiert worden?
Den Ärger kann, glaube ich, jeder gut nachvollziehen. So kann es ja auf alle Fälle nicht bleiben.
Nee, die Familie hat sich auch gefragt, was macht man jetzt in so einer Situation?
Ja, ich würde ja sagen, man geht nochmal zu einem anderen Spezialisten und holt sich eine zweite Meinung ein.
Machen Sie auch. Und die zweite Meinung holen Sie sich in der Handchirurgie des Kieler Lubinus Klinikums. Und zwar bei der Spezialistin Kerstin Baumgärtel. Und der ist nach einer Ultraschalluntersuchung auch klar, warum Silke Rover ihre Finger immer noch nicht bewegen kann.
Die OP war ja im Mittelhandbereich und durch die Narbenbildung hat sich die ganze Struktur verklebt. Also die Sehnen laufen eben direkt über dem Knochen und durch die Narbenbildung waren die hier fest und dann konnte sie nicht wirklich beugen, nicht wirklich strecken.
Die Sehnen, das sehe ich ja auch auf meinem eigenen Handrücken, wenn ich die Finger bewege. Klar, wenn da was verklebt ist, da geht nichts mehr. Mhm. Bedeutet aber auch, diese Verklebungen müssen gelöst werden, damit Silke ihre Finger wieder anständig benutzen kann. Mhm. Also noch eine OP? Oder bekommt man sowas mit Physiotherapie wieder in den Griff?
Nee, Physiotherapie alleine reicht da wohl nicht aus. Zumal die Ärztin bei der Ultraschalluntersuchung noch was anderes entdeckt hat. Und zwar was sehr Merkwürdiges. Es hat sich nämlich das eingesetzte Knochenstück aus dem Becken offenbar komplett wieder aufgelöst.
Oha. Hat Kerstin Baumgärtel denn dafür eine Erklärung?
Nee, ich habe sie das damals auch gefragt. Und soweit ich mich erinnern kann, hatte sie keine Erklärung dafür. Eine weitere Operation ist aber auf alle Fälle nötig. Und so kommt Silke Rover schon eine Woche später nochmal unters Messer.
An diese Szene aus der Fernsehfolge kann ich mich noch total gut erinnern. Silke Rover geht da nämlich nicht alleine in den OP, sondern bringt Verstärkung mit.
Stimmt, und zwar in Form von ihrer Physiotherapeutin Steffi Diekmann. Der ist das Ganze doch so merkwürdig vorgekommen, dass sie Silke vorgeschlagen hat, diesmal bei der OP dabei zu sein und sich alles live mit anzugucken.
Was mich dann sehr beruhigt hat, sie war dann auch diejenige, die sagte, frag mal bitte. Manchmal dürfen wir als Physiotherapeuten mit in die Operation. damit wir die Therapie hinterher besser fortsetzen können?
Für mich war das sehr, sehr wichtig, weil ich das Gefühl hatte, da ist irgendetwas, was anders ist, was speziell ist.
Finde ich ja super toll, dass Steffi Diekmann da so engagiert war und auch so hinterher war. Nicht jeder will sich ja auch so eine OP live anschauen. Aber gleichzeitig auch toll, dass die Chirurgin, dass Kerstin Baumgärtel, damit einverstanden war.
Ich habe Dr. Baumgärtel damals auch gefragt, ob das ungewöhnlich ist, also dass eine Physiotherapeutin sich die OP ihres Patienten mit anguckt. Sie meinte, ja, das kommt tatsächlich selten vor, aber sie begrüßt das. Und zwar ist die Physiotherapeutin ja diejenige, die später auch mit der Hand arbeiten muss.
Das hat Steffi Diekmann ja auch so betont. Schafft es Kerstin Baumgärtel denn, die Verklebungen zu lösen und den Knochen wieder aufzufüllen, sodass Silke Rover dann die Hand auch wieder anständig benutzen kann?
Allerdings reicht eine Operation dafür nicht aus. Bis Silke Rover ihre Hand wieder fast so gut bewegen kann wie vor dem kleinen Unfall an der Tankstelle, sind zwei Operationen nötig und es vergeht etwa ein halbes Jahr. Hm. Aber dann sieht es wirklich gut aus. Auch Steffi Diekmann ist mit dem Ergebnis damals schon ziemlich zufrieden.
Wir hatten eine bessere Gelenkbeweglichkeit in den Fingergelenken, die Motorik nahm zu. Das Handgelenk war gut beweglich.
Volker, jetzt kommt aber, wie so oft bei Abenteuerdiagnose, ein Aber. Silke Rover hat nämlich immer noch Schmerzen.
Und die sitzen jetzt nicht nur in der Hand, sondern sie hat jetzt immer öfter so diffuse Schmerzen im ganzen Körper. Die sind zwar auszuhalten, hat sie mir damals erzählt, aber trotzdem sind sie ziemlich unangenehm.
Und es handelt sich um diese muskelkaterartigen Schmerzen, von denen sie uns am Anfang erzählt hat.
Genau, damit wäre sie aber irgendwie zurechtgekommen. Regelrecht geschockt ist sie dann aber, als sie irgendwann an ihrem Unterarm eine ganz enorme Beule tastet und das ohne, dass sie sich vorher irgendwo gestoßen hat.
Wie muss ich mir diese Beule genau vorstellen? Wie groß war die? Wo saß die genau?
Also damit habe ich mich auch länger beschäftigt und zwar ist es ja bei den Fernsehfolgen so, dass wir eine Maske dabei haben und das auch versuchen nachzuempfinden, nachzuschminken in dem Fall. Und denen habe ich immer erzählt, es ist ungefähr so groß wie eine Eiskugel. Und was richtig spooky dabei ist, im Laufe der nächsten Wochen tauchen diese unheimlichen Beulen dann an anderen Stellen auch noch auf. Also am Bein, sogar am Kiefer gab es eine Beule, die war jetzt nicht ganz so groß. Silke Rover hat die Beulen damals so beschrieben.
Als wenn ein Ei unter der Haut saß. Also am Kiefer war es nur zu ertasten. Es tat auch nicht weh oder so. Und am Bein und am Arm war es schon deutlich auch zu sehen.
Auf jeden Fall super unheimlich. Können das denn wieder neue Knochentumore sein?
Das will Silke Rover natürlich auch wissen und wendet sich wieder an ihre Ärztin in der Kieler Klinik. Da hatte sie immerhin schon gute Erfahrungen gemacht. Und als Kerstin Baumgärtel diese Beulen sieht, ist die ziemlich beunruhigt.
Das kann halt tatsächlich systemisch eher bösartig werden. Also wenn man mehrere Tumoren hat, dann ist die Gefahr, dass es entartet, also dass es was Bösartiges wird, größer, als wenn man nur ein einzelnes hat.
Kerstin Baumgärtel wird das Ganze jetzt zu brenzlig, deswegen schickt sie Silke Rover als nächstes in die Kieler Uniklinik. Da wird sie untersucht, aber die Spezialisten da sind zunächst nicht sicher, ob diese Beulen wirklich Echondrome sind, zum Beispiel die am Kiefer.
Die konnten das irgendwie nicht richtig zuordnen. Ich bin in der Zahnchirurgie gewesen in Kiel, in der Uni. Auch die konnten das nicht zuordnen, was das ist, bis ich dann in der Humangenetik gelandet bin.
Warum in der Humangenetik? Vermuten die Ärzte jetzt eine erbliche Erkrankung, etwas, was sich durch einen Gentest nachweisen lässt?
Genau so ist es. Und ja, sie machen auch einen Gentest. Und dabei entdecken sie dann auch tatsächlich eine genetische Anomalie, die dafür spricht, dass diese Beulen tatsächlich Echondrome sind. Die zugehörige Erbkrankheit nennt sich Morbus Oyer. Das ist eine erbliche Form von den gefährlichen Echondromatosen, also wenn viele Echondrome auftauchen.
Ganz vereinfacht bedeutet das, dass sich aufgrund eines Genfehlers überall an den Knochen Echondrome bilden, die dann auch besonders leicht zu Krebs entarten können. Dieser Morbus Oyer, das ist schon eine heftige Diagnose und wenn ich das richtig weiß, gibt es auch keine wirkliche Therapie.
Noch sind die Beulen bei Silke Rover aber offenbar alle gutartig, nur das kann sich schnell ändern. Deswegen müssen die Echondrome jetzt ständig im Auge behalten werden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie angefasst Tochter Tjorven damals war, als ich sie auf die Diagnose angesprochen habe.
Es hieß halt, sie soll sich wohl schonen, dass da nichts weiter kaputt geht. Aber es hieß halt auch einfach, es ist nicht heilbar.
Eine unheilbare Krankheit, die im ganzen Körper Schmerzen verursacht und die jederzeit zu einem lebensgefährlichen Krebsleiden werden kann. Mhm. Wie ist Silke Rohwer denn damit zurechtgekommen?
Sie fällt in ein tiefes Loch. Sie hängt ihren Job in der Kinderkrippe an den Nagel und auch auf den Dorffesten wird sie nicht mehr gesehen. Naja, sie wird regelrecht depressiv. Also auch die anderen Beteiligten haben daran ordentlich zu knacken. Wir hören mal, was Tochter Tjorven dazu zu sagen hat.
Meinem hat echt das Herz geblutet. Einfach auch, weil dieser Krankheitsverlauf ja ursprünglich so hoffnungslos aussah.
Aber auch wenn es jetzt keine Heilung gibt, diese furchtbaren Schmerzen, die Silke quälen, die müssen doch irgendwie behandelt und gelindert werden.
Und genau in dieser ausweglosen Situation kommt Silke der Zufall zu Hilfe. Und zwar geht Tochter Tjorven im Dorf spazieren und trifft da auf eine Nachbarin, die ihr einen Tipp gibt. Es gibt in der Nähe eine Hausärztin, die ist auch als Palliativmedizinerin tätig und die kennt sich mit Schmerzen und Schmerzmitteln extrem gut aus. Und so landet Silke Rohwer schließlich bei Sabine Drengenberg.
Manchmal ist die Devise nicht kleckern, sondern klotzen, um diese Menschen schmerzfrei zu kriegen, um wieder mehr Lebensqualität zu haben.
Sabine Drengenberg versucht die Schmerzen jetzt gleich auf mehreren Gleisen in den Griff zu bekommen. Und zwar verschreibt sie ihr zum einen Fentanylpflaster, das ist ein starkes Opiat. Und zum anderen macht sie für sie einen Termin in einer spezialisierten Schmerzklinik in Heide.
Ich bin dann in Heide vorstellig geworden im Klinikum, habe auch sofort einen Notplatz bekommen. Und sollte in dieser Therapie lernen, das war eine ganzheitliche Therapie, mit Sport, mit Malen, mit Entspannung, mit Musik. Ich sollte lernen, mit dieser Krankheit zu leben.
Das, was sie beschreibt, das ist ja so eine sogenannte multimodale Schmerztherapie. Die kann oft gut helfen, mit chronischen Schmerzen besser umzugehen. Ich finde das ja immer super spannend. Unser Schmerzempfinden hängt ja nicht nur von dem konkreten Schmerzauslöser ab, sondern auch davon, wie viel Aufmerksamkeit wir dem Schmerz schenken oder mit welcher Grundeinstellung und welchen Gefühlen wir dem begegnen. All das kann dann die Schmerzen verstärken oder aber abschwächen und sich auf andere Dinge zu konzentrieren, also Entspannung oder Musik, Bewegung, all das, was Silke da schildert, das kann durchaus helfen, weniger Schmerzen zu empfinden. Mhm. Wie gut hat das bei Silke Rohwer denn angeschlagen?
Also ganz ehrlich, das konnte sie gar nicht rausfinden. Sie war gerade mal 2 Tage in der Klinik und dann war plötzlich alles ganz anders. Am Anfang der Therapie steht da immer eine körperliche Bestandsaufnahme inklusive großem Blutbild. Und als das Ergebnis dieser Blutanalyse vorliegt, zieht die Therapeutin von ihr, die heißt Heidi Semro, sofort die Notbremse.
Ich habe in dem Fall das Parathormon noch mitbestimmt. Das ist nicht der Standard, machen wir nicht bei jedem Patienten. Aber aufgrund der Dynamik von der Erkrankung, von der Knochenauflösung und so, ich mache das mit. Und das war 30-fach erhöht.
Das Parathormon, das ist ein Hormon, das im Kalziumstoffwechsel eine wichtige Rolle spielt. Das kann Kalzium aus dem Knochen ziehen, quasi aus dem Knochen waschen und so den Kalziumspiegel im Blut erhöhen.
Es stellt dem Organismus bei Bedarf quasi das Kalzium parat, daher auch der Name Parathormon.
Und wir wissen ja alle aus der Kindheit, Kalzium macht den Knochen fest, deshalb sollten wir alle immer brav unsere Milch austrinken. Mhm. Wenn jetzt jemand über längere Zeit zu viel Parathormon bildet, dann wird immer mehr Kalzium aus den Knochen gelöst und die werden irgendwann weich und brüchig.
Und das wiederum könnte auch eine Erklärung für diese unheimlichen Beulen von Silke Rohwer sein.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde ja in dieser Situation dann eher Brüche erwarten. Wie kann das zu solchen Beulen führen, Volker?
Also durch den Kalziummangel entstehen ja poröse Teile in dem Knochen. Und diese porösen Stellen, die werden aufgefüllt im Laufe der Zeit und zwar durch lockeres Bindegewebe. Und das ist so locker, dass da manchmal auch Blut einsickern kann. Die Folge ist, dass sich eben an diesen Stellen so bräunliche Beulen in den Knochen bilden, braune Knochentumore. Und im Extremfall werden die dann so groß, dass sie von außen sogar sichtbar werden können. Außerdem führt das Ganze auch zu extremen Schmerzen an den Knochen im ganzen Körper. Die Ärzte nennen das die von Recklinghausen-Krankheit.
Das bedeutet doch aber, das waren keine Enchiodrome, das war auch nicht der Morbus Urger.
Mhm.
Diese neue Diagnose passt aber sehr gut zu Silke Rohwers Beschwerden. Bleibt noch die Frage, warum der Parathormonwert in ihrem Blut überhaupt so enorm hoch ist.
Mhm.
Gebildet wird das Hormon ja in den 4 Nebenschilddrüsen.
Und die haben mit der Schilddrüse nicht viel zu tun. Die liegen nur anatomisch in der Nähe. Und diese Nebenschilddrüsen, die sind wirklich winzig. Also die sind so groß wie ein Reiskorn. Die sind sogar so klein, dass die in der Medizin lange völlig unbekannt waren. Die wurden zuerst bei Rhinozerossen, also bei Nashörnern, entdeckt, wo die natürlich viel größer sind als bei uns. Und erst dann hat man gezielt beim Menschen nach diesen Drüsen gesucht.
Witzig, das wusste ich gar nicht.
Also, die Nebenschilddrüsen bilden das Parathormon und deshalb lässt Heidi Semmerow Silke Rovers Nebenschilddrüsen auch noch am gleichen Tag untersuchen. Und dann scheint erstmal alles klar zu sein. An der Nebenschilddrüse hat sich nämlich ein gutartiger Tumor gebildet, ein Adenom. Und das sorgt dafür, dass die Drüse ungebremst Massen von Parathormonen ausschüttet.
Mittags war dann Frau Dr. Semmerow bei mir und sagte mir, ich könnte die Therapie leider nicht fortsetzen, denn sie hätten anhand des Blutbildes festgestellt, dass ich eine Schilddrüsenerkrankung hätte und gar keine Knochenkrankheit.
Alles klar. Ich finde, das ist ein guter Punkt, um noch mal ganz kurz zu rekapitulieren. Dieser Tumor an einer der Nebenschilddrüsen, der sorgt für diese hohen Parathormonwerte im Blut. Das Hormon wiederum wäscht massig Kalzium aus dem Knochen. Dadurch wird er weich und brüchig. Mhm. Und da, wo er weich ist, bildet sich statt Knochenmasse dieses lockere Bindegewebe, diese braunen Beulen. Klingt alles total schlüssig. Und so ein Nebenschilddrüsenadenom ist ja meistens auch gutartig und lässt sich relativ problemlos entfernen. Endlich mal Licht am Ende des Tunnels. Was hat Silke Rover dazu gesagt?
Lass uns doch am besten mal kurz reinhören.
Für mich war in dem Moment die Motivation wieder da, alles zu geben, um wieder gesund zu werden. Sowohl die Ärzte als auch die Physiotherapeuten haben mich motiviert und haben gesagt, es geht wieder. Das Leben kommt zurück zu dir.
Was sie da allerdings noch nicht weiß, ist, dass zu dem Zeitpunkt steht ihr das Schlimmste tatsächlich noch bevor. Aber dazu gleich. Also Silke Rover wird aus Heide entlassen und bekommt zur Entfernung des Adenoms ein paar Wochen später auch einen OP-Termin.
Genau, aber jetzt erinnere ich mich aus der Fernsehfolge, noch bevor es dazu kommt, stolpert sie im Vorgarten und schlägt lang hin.
Mhm. Und dann werden ihr ihre inzwischen ja wirklich extrem fragilen Knochen zum ersten Mal zum Verhängnis.
Und habe mir das rechte Bein und den linken Arm gebrochen und bin dann mit dem RTW aber nicht nach Heide, sondern nach Itzehoe gekommen ins Krankenhaus.
Gleich zwei Brüche, das ist ja wirklich ein Megapech.
Kannst du wohl sagen. Die Ärzte in Itzehoe schienen ihre Brüche und raten ihr zur Vorsicht bis zur OP. Silke sitzt seitdem nur noch im Rollstuhl. Vorher war sie mit dem Rollator unterwegs.
Ich verstehe, dass sie da so wahnsinnig vorsichtig wird. Jetzt darf ja auf keinen Fall noch was Schlimmes passieren. Bis zur Operation haben also alle Silke wie in Watte gepackt.
Stimmt, allerdings konnte Silke zu dem Zeitpunkt auch wegen der heftigen Knochenschmerzen sowieso kaum noch laufen und Kraft hatte sie auch kaum noch.
Umso mehr hat sie auf diese OP gewartet.
Hat sie. Silkes OP, die findet dann auch tatsächlich ein paar Wochen später statt. Und im Wesentlichen besteht die aus einem kleinen Schnitt am Hals, durch den sich der Chirurg bis zu den winzigen Nebenschilddrüsen vorarbeitet. Der findet die auch und entfernt die eine erkrankte Drüse und lässt die anderen drei Nebenschilddrüsen unangetastet, weil die völlig unauffällig aussehen. Für einen geübten Chirurg ist das eher ein kleiner Routineeingriff.
Also, der Grund für diese Parathormonüberproduktion ist damit beseitigt. Silkes Knochenstoffwechsel müsste jetzt nach der Operation wieder normal arbeiten und die Knochen, diese Beulen, hoffentlich nach und nach reparieren.
Und um den Körper dabei zu unterstützen, muss sie nach dem Eingriff ständig Calciumtabletten schlucken. Das soll die Knochen wieder härter machen. Manchmal verschwinden sogar diese auffälligen Beulen dadurch wieder.
Aber nicht bei Silke.
Nee, bei ihr sieht es so aus, als wenn die Calciumtabletten überhaupt nichts bringen würden. Denn nach 3 Monaten passiert es aus heiterem Himmel wieder. Ich lass mal Jorven erzählen.
Und dann mein Papa war das, wollte einfach nur beim Transfer vom Rollstuhl ins Bett helfen. Und auf einmal knackte das wieder.
Wieder ein Bruch. Dabei sind die Rovers eigentlich mit Silke umgegangen wie mit einem rohen Ei. Sie saß weiter im Rollstuhl, sie hat nicht gearbeitet, sich überhaupt nicht belastet. Warum sind die Knochen offenbar immer noch so weich und fragil?
Ja, das ist jetzt die große Frage, klar. Also diesmal ist es der linke Oberarm und Silke Rover ist jetzt natürlich völlig verunsichert. Anscheinend hat die OP nichts gebracht und sie hat eine Riesenangst, dass ihre Knochen bei der kleinsten Bewegung wieder brechen können.
Ich versuche mich da gerade reinzudenken. Jede Bewegung, jeder Schritt wird mehr oder weniger zur Mutprobe.
Mhm. Allerdings kann von Schritten da nicht mehr die Rede sein. Die nächsten Monate verbringt sie entweder im Rollstuhl oder liegend in ihrem Pflegebett im Wohnzimmer. Also die Brüche, die sie hat, die wollen einfach nicht mehr verheilen. Und diese Ganzkörperschmerzen werden anstatt besser immer heftiger. Sogar diese Opiatpflaster, die Fentanylpflaster, bringen ihr kaum noch was.
Und das wirft doch die Frage auf, ob diese Diagnose, dass der Nebenschildtumor dem Knochen Kalzium geraubt hat, richtig war oder ob die Ärzte doch irgendetwas übersehen haben.
Sehen Silke und ihr Umfeld inzwischen auch so. Und hier kommt jetzt nochmal die Physiotherapeutin Steffi Dickmann ins Spiel. Die besucht Silke Rover nämlich regelmäßig zu Hause, um wenigstens ihre verspannte Muskulatur noch ein bisschen zu lockern.
Da habe ich gesagt, jetzt ist noch mal irgendwo ein Zeitpunkt, wo wir reagieren müssen. Ich habe auch nicht lange damit gewartet und habe gesagt, du musst damit noch mal los. Da ist irgendetwas im Argen.
Und so landet Silke Rover dann ein Jahr nach der Nebenschilddrüsenoperation in der Hamburger Uniklinik und zwar bei einem Knochenspezialisten, der heißt Professor Florian Bawenschik. Das ist ein Osteologe und der kennt sich vor allem mit den Knochengeweben und dem Knochenstoffwechsel gut aus. Und naja, für den Experten passt vieles zusammen, einiges aber auch nicht.
Dieser Ganzkörperschmerz ist eigentlich auch ein klassisches Symptom einer schweren Knochenerweichung, wie sie es auch bei anderen osteomalazischen Veränderungen gibt, die jetzt nicht unbedingt mit Kalzium zu tun haben. Da gibt es zum Beispiel Erkrankungen des Phosphatstoffwechsels, die ähnliche Symptome verursachen.
Über solche Erkrankungen haben wir bei Abenteuerdiagnose auch schon berichtet. Da gibt es zum Beispiel die Hypophosphatasie. Das ist eine Erbkrankheit, die aufgrund eines Phosphatmangels zu Muskelschwäche, Knochenschmerzen und auch instabilen Knochen führt.
Der Professor hat jetzt also ein paar neue Verdächtige auf dem Zettel.
Und was tut er jetzt, um klarer zu sehen?
Im Prinzip fängt er ganz vorne nochmal an. Vor allem interessiert ihn, ob der Parathormonspiegel in Silkes Blut auch nach der Operation wirklich abgesunken ist. Also ob er in der Norm liegt.
Was kommt dabei raus?
Offensichtlich ist Silke Rovers Parathormonwert inzwischen wieder in astronomische Höhen geklettert.
Bei der Erstvorstellung haben wir die Diagnostik erweitert, haben natürlich nochmal ein großes Knochenstoffwechsellabor gemacht und haben dort gesehen, dass der Hormonwert immer noch zu hoch war.
Okay, also bilden Silke Rovers Nebenschilddrüsen immer noch zu viel Parathormon, obwohl ja die kranke Nebenschilddrüse eigentlich entfernt wurde. Wie ungewöhnlich oder wie verrückt ist das?
Klingt verrückt, aber für den Arzt ist das tatsächlich eine heiße Spur, denn dafür kann es im Prinzip nur noch zwei Erklärungen geben.
Zum einen, dass eine zweite Drüse aufgewacht ist. Das gibt es auch, das nennt sich Sleeping Adenoma, also dass man nicht nur ein Nebenschilddrüsenadenom hat, sondern zwei. Und von dem zweiten wusste man vielleicht noch nichts. Und nachdem das eine entfernt worden war, ist das zweite wach geworden. So etwas gibt es.
Gut, das lässt sich ja jetzt relativ leicht klären. Florian Bawenschik schickt Silke Rover nochmal zur Szintigraphie, um sich ein genaues Bild von den restlichen drei Hormondrüsen zu machen.
Aber da ist nichts. Die Drüsen sind komplett blande, wie die Ärzte sagen. Also es gibt keine Spur vom weiteren Tumor.
Aber warum ist der Hormonwert dann so hoch? Was ist die zweite mögliche Erkrankung, die Florian Bawenschik im Kopf hatte?
Das kann jetzt nur noch daran liegen, dass der Kalziumwert in Silkes Blut zu niedrig ist und die Nebenschilddrüsen da drauf reagieren. Also sie schütten jetzt quasi extra viel Parathormon aus, um für den Organismus mehr Kalzium parat zu stellen.
Wir sprechen hier von so einer Art Fehlfunktion im Regelkreis?
Genau so ist es. Und das wiederum ist im Prinzip eine Folge der Operation, eine Art unerwünschter Nachwirkung der Operation an der Nebenschilddrüse.
Das klingt so kompliziert, das musst du jetzt einmal genauer erklären.
Also durch die Entfernung der erkrankten Drüse ist nicht nur der Parathormonspiegel abgesunken, sondern auch der Kalziumspiegel in Silkes Blut. Und das halt eben dramatisch schnell.
Klar, vorher hat das Parathormon ja die ganze Zeit Kalzium aus dem Knochen geholt. Da war also nicht nur zu viel Parathormon, sondern auch immer viel Kalzium im Blut. Nach der OP hat sich der Kalziumwert dann schlagartig normalisiert.
Und das haben die verbliebenen drei Nebenschilddrüsen registriert und haben das interpretiert als, Achtung, hier ist zu wenig Kalzium.
Und dann produzieren sie als sekundäre Überfunktion zu viel Hormon mit der Folge, dass sozusagen die Knochenproblematik weitergeht.
Das finde ich ja ziemlich gemein.
Die drei Nebenschilddrüsen schütten daraufhin wieder massenhaft Parathormon aus. Und das wäscht jetzt auch noch wirklich das allerletzte bisschen Kalzium aus den maroden Knochen. Weil aber sowieso kaum noch Kalzium da drin ist, bringt das fast nichts. Der Kalziumspiegel im Blut erhöht sich kaum.
Das merkt aber die Nebenschilddrüse und macht wiederum neu zu viel Hormon.
Also ein ganz klassischer Teufelskreis. Und das ausgelöst durch die Entfernung der einen kranken Nebenschilddrüse, was ja das Ganze eigentlich normalisieren sollte.
Es ist quasi ein Hormonüberschuss, der sich immer wieder selbst anheizt. Damit ist auch klar, warum Silke Rovers Knochen nach der Entfernung des Tumors nicht stabiler geworden sind. Ihnen fehlt einfach das ganze Kalzium oder fast alles. Mediziner nennen das Hungry Bones.
Also hungrige Knochen. Und diese Diagnose, die hat bei uns auch Premiere.
Das Hungry Bone Syndrom ist Folge der Entfernung einer oder mehrerer Nebenschilddrüsen aufgrund des Befalls mit einem gutartigen Tumor. Die erkrankten Nebenschilddrüsen produzieren große Mengen an Parathormon, was dem Knochen Kalzium entzieht und ihn porös und brüchig macht. Ein primärer Hyperparathyreoidismus. Werden die befallenen Nebenschilddrüsen operativ entfernt, kommt es in seltenen Fällen zu einem weiteren sekundären Hyperparathyreoidismus, der den Knochen nun auch noch das restliche Kalzium entzieht. Die Knochen werden dadurch noch brüchiger.
Hungrige Knochen. Volker, habe ich dir schon mal erzählt, dass ich bei dieser Krankheit eine totale Dirty Dancing-Assoziation habe?
Dirty Dancing?
Immer wenn ich Hungry Bones höre, dann geht in meinem Kopf dieser Song Hungry Eyes los.
Na, vielen Dank auch.
Ich entschuldige mich jetzt mal bei allen, die auch diesen Ohrwurm haben. Zurück zu unserem Fall. Wie hat denn Silke Rover reagiert?
Sie ist natürlich erleichtert. Endlich passt alles zusammen. Auch wenn alle Beteiligten damals noch nie etwas von Hungry Bones gehört hatten. Wir hören zuerst nochmal Steffi Diekmann dazu und dann Silke Rover selbst.
Das Ganze hat den Namen Hungry Bones. Und das war, da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich das sage, das war eigentlich der Durchbruch für Silke.
Ihre Knochen sind, wie es ja auch heißt, ausgehungert. Das kriegen wir aber alles hin. Das kann alles medikamentös behandelt werden.
Und was heißt das jetzt genau? Wie kann das behandelt werden?
Naja, sie muss schlicht noch mehr Kalzium einnehmen als bisher. Also bislang war das ja einfach zu wenig, um die Knochendepots bei ihr wieder aufzufüllen und die verbliebenen drei Nebenschilddrüsen quasi ruhig zu stellen. Florian Babenczyk?
Dazu bedurfte es einer stark erhöhten Kalziumgabe, also eine Triple-Behandlung, wenn man so will, damit der Knochenstoffwechsel und der Kalziumstoffwechsel sich wieder normalisiert.
Und das hat dann zum Glück wirklich geklappt.
Hat es. Und es ging sogar verhältnismäßig schnell mit dieser Triple-Kalzium-Therapie, sag ich mal.
Ihr hing das irgendwann so aus dem Hals raus, weil sie immer diese Tabletten trinken musste, weil der Körper einfach so danach geschrien hat. Aber es hat sich dann ja jetzt auch in den Knochen angelagert und die Werte sind viel, viel besser geworden.
Die Laborwerte haben sich relativ schnell normalisiert durch, wie gesagt, die hochdosierte Kalzium- und Vitamin-D-Gabe. Die körperlichen Symptome sind innerhalb von Wochen und Monaten weniger geworden. Und wir konnten messen, dass die Knochendichte innerhalb eines Jahres sich massiv verbessert hat.
Und ein weiteres Jahr später, also 2 Jahre nach der Diagnose, ist Silke Rover zwar immer noch nicht ganz gesund, aber schon fast wieder die alte. Also die schlimmen Schmerzen sind verschwunden. Und sogar diese auffälligen Knochenbeulen bilden sich offensichtlich langsam zurück.
Dass ich wieder am Leben teilnehme, dass ich selbstständig laufen kann, dass ich auch schon mal kurze Strecken mit dem Auto wieder fahren kann, dass ich am Dorfleben wieder aktiv teilnehme, auf Festlichkeiten so viel helfen kann, wie es mir möglich ist.
Ich kann jetzt, glaube ich, gut sagen, ich habe meine Mama wieder.
Oh, Volker, eine wirklich hochdramatische und sehr emotionale Geschichte. Wahnsinn. Hast du Silke Rover vor unserer Podcast-Aufzeichnung denn nochmal gesprochen? Wie geht's ihr inzwischen? Kann sie wieder ihre legendären Torten backen?
Sie kann wieder ihre Torten backen. Also ich habe sie vor ein paar Tagen angerufen. Inzwischen ist jetzt nach der Ausstrahlung der Fernsehfolge ja nochmal ein Jahr vergangen. Und da war ich natürlich gespannt, wie es ihr heute, also 3 Jahre nach der Diagnose kann man sagen, geht.
Und?
Ja, es geht ihr gut. Knochenmäßig geht es immer noch aufwärts. Sie sind noch nicht ganz die Alten, aber es ist ein ständiger Aufwärtsprozess. Also die Beulen sind zum Beispiel fast verschwunden. An Armen und Beinen kann sie die noch nicht mal mehr tasten. Und sie hat mir erzählt, dass sie gerade einen Tag vorher bei ihrer Zahnärztin war und die das kaum fassen konnte, weil die Beule im Kiefer komplett verschwunden ist. Sie trainiert auch ein bisschen, also versucht wieder Kraft aufzubauen, geht regelmäßig zur Physiotherapie. Und das hat inzwischen so viel gebracht, dass sie am Hochzeitstag mit ihrem Mann, der wurde natürlich im Dorf wieder groß gefeiert, bis 5 Uhr morgens getanzt hat. Zwar nicht durchgehend, aber trotzdem.
Oh wow, toll.
Oder dass sie neulich zusammen mit ihrem Sohn, der ist bei der DLRG, sogar schon mal wieder im Schwimmbad war und sich getraut hat, da ein paar Bahnen zu schwimmen. Und das klappt auch mehr oder weniger gut. Ihr fehlt halt noch ein bisschen die Kraft, sagt sie. Aber alles in allem ist sie froh und glücklich, auf diesem guten Weg zu sein. Und eins hat sie mir noch mit auf den Weg gegeben, das ist ihr wirklich wichtig, dass wir das sagen. Und zwar möchte sie gerne mit ihrer Geschichte anderen Leuten helfen, die auch solche Beschwerden haben. Und zwar helfen in dem Sinne, dass sie diesen langen, schmerzhaften Weg, den sie hatte, bis zur Diagnose nicht gehen müssen.
Also, wir nehmen alle mit. Hungry Bones, wichtige Diagnose. Volker, vielen Dank für diesen besonderen Fall. Jetzt verstehe ich auch, warum du am Anfang gesagt hast, dass du diese Geschichte nie wieder vergessen wirst.
Ja, oder? Also bitte, bitte.
Volker, eine Frage habe ich noch. Hast du schon einmal für 4 Wochen komplett auf Alkohol verzichtet?
Oh, hoppla. Hab ich. In der Tat. Allerdings mache ich das nicht nur für 4 Wochen, sondern ich mache das angelehnt an die Fastenzeit jedes Jahr 6 Wochen lang oder auch 40 Tage. Das mache ich zwar nicht immer zum Zeitpunkt der christlichen Fastenzeit, aber es dauert eben genau diese 6 Wochen oder 40 Tage. Und du wirst es kaum glauben, ich bin im Moment seit 4 Tagen schon wieder dabei.
Dann habe ich jetzt noch einen total guten Programmtipp für dich und vielleicht ja auch für euch. Der Dry January, also der trockene Januar, der liegt ja voll im Trend. In der Doku-Serie Die Challenge Alkohol Detox stellen sich 4 prominente Frauen genau dieser Herausforderung, also 1 Monat lang keinen Tropfen Alkohol zu trinken. Mit dabei sind Schauspielerin Tina Ruland, die kennt man noch aus Manta Manta, die Sängerin und Bierbotschafterin Steffi Landerer, Influencerin Sandra Lambeck und Moderatorin Serafina Kalze. Betreut und begleitet wird die Challenge durch Ernährungsdoc Matthias Riedl. Wenn ihr sehen wollt, was ein alkoholfreier Monat gesundheitlich alles bewirkt oder wenn ihr auch gerade auf Alkohol verzichtet, schaut gern in der ARD-Mediathek vorbei. Den Link zur Doku-Serie findet ihr in den Shownotes. Mich hat's auf jeden Fall total motiviert. Volker, gehen wir denn dann jetzt ein Wasser oder einen Kaffee trinken?
Ja, lass uns einen Kaffee trinken gehen.
Dann sagen wir bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
ARD.